Moin, ihr Sizzler und herzlich willkommen zum Nice to Meet You Podcast. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wir haben jetzt gerade eine Folge aufgezeichnet mit einem Gast. Er sieht nicht nur bezaubernd aus, sondern er hat auch unfassbar viel Input hier geliefert. Wirklich, ich kann euch sagen, es ist eine ganz tolle Folge geworden. Herzlich willkommen, Johann Lafer.
Herzlich willkommen, ihr beiden. Also, dass ich hier sein darf, ist eine große Ehre für mich.
Wirklich, wir freuen uns riesig. Wir haben eine fantastische Podcast-Folge zusammen aufgezeichnet. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Wir haben über das Thema Medical Cuisine gesprochen, was ja sehr, sehr spannend auch sein kann und wo ich auch viel gelernt habe. Und was ich euch sagen kann, ist, Johann schafft es, Dinge so zu erklären, dass man Hunger bekommt. Ihr werdet es feststellen. Eine super, super spannende Folge war auf euch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Hören.
Ich bin der theoretische Koch, nämlich der Koch, der über Essen spricht und ihr könnt dabei abnehmen.
Viel Spaß.
Wir haben heute einen Gast hier, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Es ist absoluter Wahnsinn. Wir sollten ihn vielleicht auch mit einem Trommelwirbel nochmal begrüßen.
Vielleicht kriegt ihr es irgendwie eingebaut. Da ist er. Johann Lafer ist heute zu Gast.
Servus, ich freue mich. Sein fulminanter Empfang. Ja. Damit habe ich gar nicht gerechnet.
Ey Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir haben ja vor ein paar Jahren mit dem Podcast angefangen. Und wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich heute mit Johann Lafer hier auf dem Sofa sitze und wir uns Geschichten erzählen, hätte ich gesagt, ist richtig. So wird es nämlich kommen.
So wird es kommen, ja.
Und deswegen sind wir heute auch hier.
Ich kann ergänzen, es ist das erste Mal, dass wir hier wirklich jemanden sitzen haben, der kochen kann.
Ach so. Und zwar fantastisch.
Spricht das für euch oder gegen euch?
Naja, wir sind ja ungelernt. Wir sind so Quereinsteiger.
Ja, aber ist ja gut. Das ist ja das auch, was die Leute interessiert. Ja. Nämlich, wie man mit nicht so großer Erfahrung auch was Gutes zaubern kann, da?
Ja.
Zumindest ist unser Denkansatz, ne? Dass man sagen kann, man kann vielleicht sogar auch als Einsteiger schon Sachen realisieren, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Mhm. So wie gerade eben besprochen, Fisch in Salzkruste, glaube ich, kann man es leicht zu Hause nachmachen, aber der Aha-Effekt ist großartig, oder?
Ja, extrem. Und es ist manchmal so, dass das ganze Thema sehr komplex vielen erscheint. Das ist es aber nicht. Ich finde, dass gerade beim Grillen oft die Einfachheit das große Aha-Erlebnis bringt.
Ja, Weltklasse. Also wir freuen uns sehr, dass du heute da bist, dass du den Weg auf dich genommen hast. Das ist für uns wirklich was ganz Besonderes.
Eine große Ehre.
Ich kann auch verraten, Jon hat unsere Soßen probiert und sie waren lecker.
Ja, sehr. Ich muss sagen, ich habe natürlich von euch wahnsinnig viel gehört im Vorfeld, aber nicht jetzt, dass ihr auch Produkte macht. Das hat mich sehr begeistert und überrascht gleichzeitig, weil ich meine, es ist ja einfach eine große Herausforderung heute bei der Übermenge an Produkten, die es auf dem Markt gibt, damit auch noch, ich sag mal unter Anführungszeichen, Kunden zu finden und Erfolg zu haben. Und deswegen freue ich mich sehr für euch, wünsche euch natürlich da viel Verkaufserfolg. Ich weiß es ja selber, was das bedeutet. Aber es gibt immer wieder solche Highlights auf dem Markt oder im Markt, wo Menschen etwas probieren und damit auch eben den Zeitgeist treffen, weil das ist wichtig, dass das, was man macht, auch nicht mir, sondern meinem Kunden schmeckt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wobei wir ja immer sagen, wenn wir ein Produkt entwickeln, dann muss es erstmal uns schmecken, weil wir haben festgestellt, unser Geschmack scheint doch den Geschmack von vielen Menschen zu treffen.
Ja, gut, das ist ja schlecht, wenn das einem selber nicht schmeckt, gell? Das kannst du vergessen, weil wenn du nämlich etwas verkaufst, wozu nicht selber dahinter stehst, dann hast du keinen Verkaufserfolg. Aber ich möchte gerne noch was vorher sagen. Ich habe eine relativ gute Beziehung zu Hannover. Und zwar, das werdet ihr nicht wissen, weil ihr noch so jung seid. Aber ich hatte 2000 hier ein Restaurant auf der Expo.
Ah, ehrlich?
Ehrlich war. Das war, glaube ich, der absolute Anziehungspunkt. Das war damals in der Österreichhalle, Restaurant Steiermark à la Lafer, das war 2000. Und da war ich fast, wie lange war die Expo? 6 Monate?
Ja, ich war zigmal auf der Expo.
Ich war da sehr viel hier. Wir haben auch die Eröffnungsfeier gemacht damals. Da hat noch die Hannelore Elsner mit dem Max Rabe moderiert. Da war der Herr Schröder, war glaube ich zu der Zeit, war der nicht Kanzler?
Ja, ich glaube auch.
Genau, ja, siehst du, das war alles zu der Zeit deswegen. Und ich habe dann auch hier in Hannover oft gewohnt, bin ganz oft hingefahren.
Wahnsinn.
Und deswegen habe ich auch eine Beziehung zu Hannover. Normalerweise sonst in Hannover habe ich ganz wenig zu tun.
Ich war vor, weiß nicht, 2 Wochen auf dem Expo-Gelände.
Ja.
Und habe gedacht, das kann nicht wahr sein, wie lange das schon her ist, diese Expo. Und das ist ja jetzt auch, es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die haben das gar nicht miterlebt. Und denke ich mir so, das ist doch das Beste überhaupt gewesen. War so ein Highlight in Hannover damals.
Ja, es war halt, erstens war es ein Highlight und zweitens muss ich sagen, man hat sich, glaube ich, insgesamt mehr erwartet an Besuchen, als das tatsächlich dann war. Aber für uns, ich werde nie vergessen, wir haben damals, glaube ich, über 5 Millionen D-Mark, gab es noch D-Mark, Umsatz gemacht. Wir waren, ich glaube, einer der ganz wenigen Leute, die keinen Verlust gemacht haben.
Unglaublich.
Weil die meisten. Wahnsinn. Und der Höhepunkt war, da gab es dann 24 Stunden Faust, diese Aufführung, 24 Stunden war so eine Inszenierung von dem, glaube ich, Stein hieß der Regisseur, 24 Stunden. Und da haben wir immer die Künstler beliefert, die ja 24 Stunden durchgearbeitet haben. Echt? Mit Essen, das werde ich nie vergessen. Das war 2000, genau.
Bei der Expo, da war ich 10, ja. 1990er Baujahr. Und ich erinnere mich daran, dass ich bei diversen Pavillons gegessen habe, unter anderem im afrikanischen Pavillon hieß es, glaube ich.
Ja.
Da gab es dann auch afrikanisches Essen. Da bin ich das erste Mal mit so exotischerem Essen, sage ich mal, in Berührung gekommen. Wir haben hier in Hannover auch den einen oder anderen Laden, so in Australien, wo man auch mal Krokodil und sowas essen kann.
Ja.
Aber bei Expo hatte ich das erste Mal, ich glaube, es war Strauß.
Strauß,
was ich da gegessen habe. Und da war ich, ja, mit 10 Jahren, da kannte man das nicht, ne? Das war für meine Eltern auch so ein kleiner Kulturschock, aber ich weiß, es war lecker.
Also ich habe ja davon damals noch immer Bekannte, die damals ausgestellt haben, weil ja wirklich fast alle Länder vertreten waren. Und die Gastronomen, die haben sich ja so gegenseitig eingeladen, weil man immer wissen wollte, was macht der andere. Ich werde nie vergessen, also nicht unweit von uns war der portugiesische Stand, die haben immer solche Spieße gemacht, so große, und dann diesen Schinken da und so weiter. Da habe ich heute noch guten Kontakt, und ich fand es einfach damals wunderschön, weil es war halt einfach die ganze Welt in Hannover versammelt. Ja, die ganzen Kulturen konnte man besuchen. Ne?
Ich fand es auch Wahnsinn. Also ich fand, das war damals, da fuhr ja auch noch so eine Bahn über das Gelände.
Ja, genau.
Die gibt es ja heute nicht mehr, diese Schwebebahn, die da noch gebaut wurde und
richtig.
So weiter. Wahnsinn, wenn man sich das eigentlich vorstellt. Davon ist heute nichts mehr übrig.
Also das Leben steht voller Steigerungen. Zuerst Expo, jetzt bei den Sisselbraten. Also was will man mehr kann man ja nicht mehr im Leben erreichen, oder?
Kann man das eigentlich, das muss ich mir separat rausschneiden.
Alex, merkt ihr das bitte? Wahnsinn. Ja, die Expo, das waren Zeiten. Jetzt sind wir
21
Jahre später. Ein paar Jahre älter und sitzen hier und dürfen uns über das Grillen unterhalten.
Ja, sehr abgefahren.
Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Wir gehen ja normalerweise, kann ich hier nochmal für dich sagen, normalerweise gehen wir immer sehr, sehr unvorbereitet in den Podcast, auch wenn es manchmal so aussieht oder so wirkt, als wären wir vorbereitet. Normalerweise sind wir ganz unvorbereitet. Heute haben wir uns ein paar Dinge vorbereitet, denn wir wissen, dass du ja, sag ich mal, was das Thema Fleisch oder das Thema Grillen ganzheitlich angeht, auch sehr stark in die Richtung geht, es gibt mehr als nur Fleisch.
Das
heißt, du sagst, es gibt auch viel Gemüse und Fleischalternativen. Und wir haben uns überlegt, dass wir dich mal ein bisschen dazu ausfragen, denn wir haben eine große Schwierigkeit. Wenn wir ein Grillvideo drehen, in dem kein Fleisch vorkommt, dann guckt es sich fast keiner an, weil die Mehrheit der Menschen immer noch die Fleischberge auf dem Grill erwartet.
Gut, das mag so sein. Das hat was mit, glaube ich, der Mensch und das Feuer zu tun. Ich meine, das war ja früher so. Man hat was erlegt und man hat es dann irgendwie verdaubar gemacht über dem Feuer. Da wird sich sicherlich auch in absehbarer Zeit nichts ändern. Aber ich muss einfach sagen, nachdem wir mittlerweile festgestellt haben, dass Grillen ja auch ein bisschen das Thema für Frauen geworden ist, nicht nur Männer.
Ja,
und Frauen heute ja sehr, wie sagen wir mal, bewusster zum Teil mit den Lebensmitteln umgehen und auch sehr viele Frauen gerade im Bereich von vegetarisch und vegan unterwegs sind, ist es schon an der Zeit, sich auch intensiv damit zu beschäftigen. Und das heißt ja nichts, dass Fleisch, ich meine, wenn man Fleisch macht, dann nimmt man ein extrem gutes Fleisch. Dagegen gibt es ja nichts zu sagen, ganz im Gegenteil. Ja. Ich liebe das auch. Aber ich habe persönlich durch meine Arthrose, die ich lange hatte, und dann durch die Umstellung meiner Ernährung einfach den Vorteil für mich entdeckt, dass ich, wenn ich anders esse, ich einfach keine Schmerzen mehr habe. Und deswegen habe ich mir dann Gedanken gemacht, wie man das Thema Lebensmittelverbrauch im Bereich von Gemüse, Obst und darüber hinaus, nicht tierischen Produkten, wie man das auch neu kreieren kann, wie man das interessant machen kann. Und wenn man überlegt, der Grill heute ist ja ein vollumfängliches Gargerät. Also Grillen ist ja nicht nur das Steak, sondern Grillen ist ja von der Vorspeise bis zum Dessert. Und ich muss sagen, ich finde es phänomenal. Es ist etwa so, wie wenn man überlegt, 2000 die Expo und 2021 das Grillen. Was hat sich in der Zwischenzeit verändert? Also was kannte ich früher? Ich hab von Grillen gar keine Ahnung gehabt. Mein Vater, ich erinnere mich noch, der hat immer den Grill angemacht mit Benzin. Da haben wir so ein Moped gehabt, weißt du, mit so einem Zeitungspapier Benzin drauf.
Echt?
Dann habe ich mich immer gewundert, warum das Würstel so nach Abgas schmeckt. Ich konnte damit nichts, ich sage es da ganz ehrlich, nichts anfangen. Es war nur, und das ist ja auch das, was ich dann so im Laufe der Zeit nie verstanden habe, das war draußen total verkokelt, immer weißt du, so schwarz und in der Mitte war es noch halb kalt. Dann denke ich mir, was empfinden die Leute an diesem Essen? Ja. Also, sind das irgendwelche Banausen oder so wie früher Kannibalen, ja? Aber irgendwann dann war das so, 2006 war ja die Weltmeisterschaft in Deutschland und 2005 war ich auf einer Messe und da haben die gesagt, da waren vier unterschiedliche Bereiche der Messe und eine war dann das Thema Garten und da haben die gesagt zu mir, Mensch, kannst du auch was machen für die Leute zum Fußball grillen? Habe ich gesagt, ja, eigentlich mache ich was, irgendwas. Und da war das, pass auf, das erste war, ich war, oder ich liebe Asien, habe ich gesagt, ich mache Sardés. Und dann habe ich so Sardés, so Spießchen gemacht mit so Fleisch. Und ich war dann an dem Stand von Weber und legte dann diese Spießchen drauf. Und innerhalb von 3 Minuten brannte der ganze Grill. Komplett.
Kenn ich.
Kannst du dir vorstellen? Ja. Auf der Messe. 300 Leute im Umfeld um einen Grill brennt. Ich werde es nie vergessen. So eine Scheiße. Das kannst du nicht vorstellen. Da brennt der Grill. Dann sagt er, ja, hast du die Spieße eingeweicht am Vorlage in Wasser? Sag ich, was? Spieße einweichen in Wasser? Keine Ahnung. Und so weiter und so fort. Und dann natürlich volle Hitze, wie man das so kennt. Weißt du,
ja,
es muss rauchen, der Nachbar muss riechen, dass ich koche oder grille. Also ungefähr. Und da habe ich mir dann vorgenommen, verstehst du, dann hat der mir das gezeigt. Hat er gesagt, ja, da muss man das machen, das machen. Und dann bin ich nach Hause und gesagt, okay, wir kaufen uns einen Grill. Und damals, ich werde nie vergessen, ich glaube, so ein Grill, weit über 1.000 Euro, 1.000 Euro für so einen Grill. Jeder hat gesagt, sag mal, spinnst du, was willst du mit so einem Grill da für so irgendwas drauflegen? Das braucht doch kein Mensch. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Das war mein Beginn eines Erlebnisses. Aber das Kuriose war, dass so viele Leute auf dieser Messe nach den Rezepten gefragt haben. Das kannst du nicht vorstellen. Also eigentlich hätte ich gedacht, ich habe mir bis in den Boden geschämt. Ja. Genauso wie zu einem millionsten Buch war ich auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Bouvarin, den King of Grill Bibel von Amerika, der dieses Weber Grill Bibel mit 1 Million verkaufte Exemplare. Und ich habe gesagt, mit dem muss ich mich richtig anstrengen. Und dann habe ich so richtig geiles Kobe Beef gekauft. Kostet richtig fett, richtig schönes Kobe Beef. Und dann war das draußen im Freien bei der Frankfurter Buchmesse, weil drin darfst du nicht grillen, da war alles voll und ich tue das wunderschöne Fleisch da drauf und plötzlich brennt der ganze Grill, weil das Fett runtergetropft ist. Also immer dann in der Öffentlichkeit, wenn ich zeigen wollte, wie gut ich bin, war es absolut schlecht. Und mittlerweile muss ich sagen, ich habe ganz viel dazugelernt, weil Grillen ist wirklich, ich sage es wirklich jetzt mal ganz deutlich, für mich ist Grillen anspruchsvoller als Kochen. Das hört sich jetzt ganz komisch an, aber es ist echt extrem viel Verständnis für Gefühl, für Hitze, für alles Mögliche. Also man braucht wirklich da sehr, sehr viel Erfahrung und sehr viel Verständnis, um Grillen zu verstehen.
Ja, das Krasse ist, dass also für uns ist zum Beispiel mal so gewesen, dass wir selber gesagt haben, wir bräuchten eigentlich, also das Thema Kochen ist ja für uns immer so sehr weit weg gewesen. Und wir haben aber auch gemerkt, wenn du jetzt ein Steak, einfach nur profan ein Steak grillen willst, denkt man, das ist theoretisch einfach. Aber es ist gar nicht so einfach, wie man denkt.
Es ist absolut, ich sage mal, es ist absolut was Besonderes, weil man muss ja mehrere Dinge zugrunde legen. Wenn ich ein Steak grille, muss ich erstmal wissen, ich gebe dafür schon mal Geld aus. Also ich habe schon mal einen finanziellen Aufwand betrieben und habe eine große Freude, so ein besonderes Stück Fleisch essen zu dürfen. Das ist ja nicht jetzt irgendwie so, wenn ich da, was weiß ich, da ein Stück Schweinebauch drauflege. So, also beginnt ja schon mal erstmal der Respekt, wo kommt das her? Für mich ist da die Nachhaltigkeit, möglicherweise auch zu wissen, wer steckt dahinter. Wenn schon Fleisch, dann soll es auch wirklich artgerecht, es soll auch für meine Begriffe das Tierwohl im Mittelpunkt gestanden haben. So, ja. Und dann geht's ja los, wenn ich das Fleisch dann habe und ich schon mal mich dazu wirklich darauf freue, dazu bereit erkläre, das zu grillen. Dann denken ja so viele, weißt du, viele sagen dann aufs heiß Vollgas und dann Bier drüber kippen und was da alles für Aussagen gibt.
Ja.
Ich meine, es hilft nur der Brauerei, aber nicht dem Steak, ja, sondern da fängt's dann an, da wird's dann wirklich ernst, aus diesem wertvollen Stück Fleisch was ganz Wertvolleres zu machen. Und das bedeutet für mich natürlich einmal, ich zum Beispiel machte so, dass ich also gelernt habe, dass man zunächst mal das Fleisch erwärmen muss mit ganz wenig Hitze, dass es erstmal eine Grundtemperatur bekommt. und zum Schluss die Bräune. Aber die meisten Leute machen es genau umgekehrt. Zuerst die Bräune und danach versuchen sie das Fleisch in der Mitte warm zu bekommen. Und dann passiert ja meistens das, was passieren muss, nämlich, dass es außen ziemlich verkokelt ist und in der Mitte ist es noch, ich sag mal, relativ bleu oder blutig. Und ich hatte einmal einen Albtraum und deswegen bin ich heute auch so vorsichtig, wenn ich das mache, weil ich war eingeladen bei Weber Grill. Ich war ja 10 Jahre das Testimonial. Und da war ich in Chicago eingeladen in deren Restaurant und die grillen immer 1200 Grad. Mhm. Und dann sagte er zu mir, what kind of sagen wir der Gasstufe, was möchte ich da haben? Ja. Dann sagt er, you have to try Pittsburgh Style. Und ich habe mein Leben noch nie Pittsburgh Style gehört. Also kannst du ja vergessen, verstehst du, Pittsburgh Style? Ja, hast du mal gehört, Pittsburgh Style? Nee, also Medium Rare, ja well done und es ist ja alles klar. Pittsburgh Style. So, also Pittsburgh Style heißt, das Fleisch wird so ungefähr eine Minute links und eine Minute rechts bei 1200 Grad draufgelegt. Und in der Mitte ist das Fleisch arschkalt. Also Horst Lichter hätte dann gesagt, da kannst du auch so die Kuh in den Arsch beißen. Verstehst du? Das brauchst du dann gar nicht mehr grillen, verstehst du? Sondern einfach nur. Und es war dann in der Mitte arschkalt. Ja. Und dann sitzen sie da, die Amerikaner. Dann saß der Chef von Weber. It's amazing, it's outstanding, it's marvelous. Ich habe gedacht, sag mal, von was träumt denn der jetzt? Was ist denn der da? Verstehst du? Es ist wahnsinnig, ja. Also ich möchte gerne die Mischung haben aus Aromatik. Das ist nämlich außen die sogenannte Kruste oder wie sagt man dazu? Die Röstaromen und einer sehr angenehmen Temperatur in der Mitte, nämlich meistens Medium, also nicht ganz Medium, so ein bisschen noch kurz davor, sodass der Fleischsaft eine besondere Entwicklung bekommt und natürlich auch man genügend Zeit haben muss, nachher das Fleisch auch ruhen zu lassen, damit der Saft nicht wie so oft auf dem Brett sich verläuft, sondern dass man es wirklich auch gemeinsam isst. Und deswegen tue ich das immer so, mache ich das Fleisch, wenn möglich, entweder tue ich das zu Hause in den Backofen bei 60 Grad eine Stunde oder ich tue das auf den Grill bei ganz geringer Hitze, meistens indirekt, also man macht das Feuer nur links und rechts an, in der Mitte kein Feuer, dass das Fleisch erstmal eine Wärme bekommt und dann kannst du Vollgas aufdrehen und dann legst du es richtig schön drauf und dann bekommt das eine richtige schöne Kruste und was ganz wichtig ist für mich, die Gewürze immer zum Schluss drauf machen, weil das ist oft das Problem, dass gerade Pfeffer verbrennt und Salz würde ich sowieso nicht drüber machen, deswegen sage ich immer, eigentlich, ich meine, ihr habt so hervorragende Soßen, die zum Schluss dazu geben, auch extra nochmal. Oder man nimmt wirklich, und das ist jetzt ein ernsthafter Tipp von mir, man nimmt wirklich so ein Schälchen mit dem Gewürz, schneidet das Fleisch in Scheiben, würzt das ganz leicht Scheibe für Scheibe, dann hast du diese volle Aromatik, wenn das Gewürz auf dieses lauwarme Fleisch kommt, denn Gewürze entwickeln ihre Aromatik erst immer dann, wenn sie irgendwie leicht warm gemacht werden. Ja. Ich finde so kalte Gewürze, da kommt keine Aromatik zur Geltung. Und deswegen ist das für mich so mein Weg, ein gutes Steak zu machen. Und ich habe es mittlerweile wirklich gelernt. Und ich habe so eine Zielsetzung. Ich stelle mir das immer so vor, wie es aussehen muss. Und mittlerweile muss ich sagen, habe ich es verstanden. Aber das dauert Jahre. Das ist nicht so einfach, dass du sagst, jetzt mache ich da mal ein perfektes Steak. Da braucht man einige Zeit, um das zu verstehen.
Aber ich finde es ganz großartig, muss ich mal kurz sagen, du sprichst uns ja aus der Seele. Wir haben schon einige Videos gemacht, auch im Podcast darüber gesprochen, wie gehen wir das perfekte Steak an. Wir haben immer zwei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, am Anfang scharf anbraten, indirekt legen.
Ja.
Oder eben das, so wie wir es im Grilljargon nennen, rückwärts grillen. Also erstmal indirekt legen und hinterher veredeln. Wir nutzen dafür auch so eine Sizzle Zone. Die haben wir bei Napoleon so eine 800-900 Grad Brenner.
Genau.
Und machen das genauso. Und wir schwören ja darauf, unser Steak immer erst nach dem Grillen zu salzen. Und die Grill-Community spaltet sich da. Es gibt Leute, die sagen, ich muss mein Steak eine Viertelstunde vorm Grillen salzen, das Salz einziehen lassen, einwirken lassen, dass es ein bisschen Saft ziehen kann und dann angrillen, weil deren Meinung nach die Kruste dann schöner wird. Habe ich auch noch nie für mich feststellen können. Das Einzige, was ich festgestellt habe unter so einem Oberhitzegrill, das Salz wird braun. Dann habe ich diese groben Salzkörner drauf und es wird braun.
Also mein Tipp ist für alle, die jetzt wirklich zuhören, ist, und das ist, glaube ich, das Beste ist, wenn man unter das Grillgewürz, also es gibt ja verschiedene Mischungen, ein bisschen braunen Zucker drunter macht und der Zucker karamellisiert. Ich finde, das gibt nochmal so den letzten Kick beim Grillgewürz. Das oder man kann auch jetzt Birkenzucker drunter machen oder Rohrzucker, aber auf jeden Fall, oder Kokosblütenzucker, aber so ein bisschen Zucker drunter machen, dann karamellisiert es so schön. Und da gibt es aber noch einen anderen Tipp von mir, nämlich das Thema Fischgrillen. Und da habe ich jetzt in der Tat etwas, was so in der Form, glaube ich, die wenigsten wissen. Und zwar was man da macht. Man nimmt 1 Liter Wasser mit 100 Gramm Salz. Und dann legt man circa eine Stunde das Fischfilet ein in dieses Salzwasser. Das oder Filet. Den Fisch. Oder den Fisch. Mhm. Und dann grillt man den Fisch. Und dann ist der Fisch gleichmäßig gewürzt. Man braucht nichts mehr nachsalzen, sondern durch das Einweichen oder durch das Einlegen in Salzwasser ist der Fisch gleichmäßig gewürzt und hat nachher eine wunderbare grundsätzliche, sagen wir mal, Salzwürze. Brauchst du nur ein paar Aromaten drüber machen oder Öl drüber machen und der Salz, der Fisch schmeckt perfekt. Also ein Liter Wasser und 100 Gramm Salz. Ja, das ist perfekt.
10%. Ein bisschen wie so eine Salzlake
ja, beim genau, Räuchern. Ja, genau, beim Räuchern, genau. Ja.
Voll gut. Wir haben auch mal was gemacht. Wir haben Lachsfilets genommen, haben dann Salz und Zucker gemischt, das Ganze oben drüber gegeben, also richtig üppig. Und haben es dann in Eiswasser abgeschreckt, danach und wieder abgewaschen,
ja.
Abgetupft und dann gegrillt. War der beste Lachs, den wir je gemacht
haben. Das glaube ich. Das ist so eine Art Beize. Das ist ja, ja das Salz und Zucker. Das macht man ja, wenn man heute einen Lachs beizt. Da kommen ja noch dann ein bisschen, je nachdem, Gewürze dazu, Wacholder und so weiter. Legt man das dann ein. Nach zwei Tagen hat man einen perfekt gebeizten Lachs. Ja, das ja. ist klar.
Das war echt super lecker.
Ne? Das war ganz großartig. Ich habe eine Frage an dich.
Bitte.
Ich bin ja Fleischesser durch und durch.
Ja.
Und ich glaube, viele Zuhörer sind auch Fleischesser durch und durch. Jetzt sage ich, es ist Sonntag, ich habe jede Menge Gemüse da, aber kein Fleisch mehr da. An eine Tankstelle fahren und mir mariniertes Fleisch zu kaufen, nee. Würde ich in meinem Leben nicht mehr machen.
Nein.
So.
Wenn man einen gewissen Anspruch gewohnt ist, das kommt ja noch dazu. Ja. Ich meine, das muss man vielleicht auch mal den Leuten sagen, die gerne grillen. Es ist nicht die Menge, es ist die Qualität, es ist das Besondere. Und deswegen finde ich auch, sollte man ruhig mal sich überlegen, mal einmal was probieren, was etwas teurer ist, um auch den Unterschied feststellen zu können. Gell? Weil ich meine, so 100 Gramm Schweinenacken für 89 Cent ist natürlich dann, oder für 45 Cent ist natürlich nicht unbedingt immer das Optimale. Gell? Und ich ja. persönlich bevorzuge auch kein mariniertes Fleisch, sondern wenn, mache ich mir die Marinade selber, weil ich möchte ja wissen, was der Ursprung meines Fleischproduktes eigentlich war.
Ja, machen wir auch so. Da haben wir sogar selber Marinaden entwickelt, die wir auch anbieten. Die haben wir dir noch nicht gezeigt, aber wir verkaufen auch jede Menge Flüssigmarinaden.
Also das heißt, ich bin jetzt haben. Bei einer Kaffeefahrt eingeladen.
Ja. So ist es. Nachher wirst du mit einem ganz langen Bong rausgehen. Das ist unser Ziel.
Nein. Und noch so eine Wärmedecke gibt es da oben. Ja.
Genau. Ich habe übrigens auch noch ein paar Heizdecken für Winter dabei.
Aber was würdest du einem Fleischliebhaber als vegetarische Alternative oder auch vegane Alternative, wie auch immer, empfehlen zu grillen? Wir haben gute Erfahrungen mit Jackfruit, Jackfrucht.
Ja, ja, das habe ich jetzt gelesen, ist ganz populär jetzt. Das genau. kommt jetzt von Frikadellen bis Jackfruit, Pizza und so weiter. Aber was ich persönlich einfach empfehlen kann, ist, es gibt diese berühmten großen Käferbohnen. Das sind so große, gefleckte Käfer. Bohnen, also größer wie die Kidney Beans, aber ja. das sind so in so einer Tüte, kann man kaufen, gibt es auch weiße Bohnen. Wenn man die Bohnen vorher kocht in Salzwasser und wenn man dann die Bohnen zerstampft oder zerdrückt wie Stampfkartoffel und dann zum Beispiel darunter Gemüse kleingeschnitten mischt oder wenn man darunter mischt, alle Arten von zusätzlichen Dingen wie Mozzarella oder was oder Federkäse und so weiter. Mhm. Und das mit den klassischen Gewürzen würzt, wie man sonst auch mit dem Grillgewürz das Produkt würzt und macht daraus Frikadellen oder Cevapcici oder sonstiges, dann hat es die gleiche Konsistenz wie Fleisch und Aha. es ist extrem lecker. Also das sollte man wirklich mal versuchen. Ansonsten kann ich nur sagen, ich meine gerade im mediterranen Bereich, wenn man sowas nimmt wie Auberginenscheiben, Zucchinischeiben, Paprika, wenn man das richtig schön klassisch grillt und dann mit sehr viel roten Zwiebeln, mit einem guten Essig, mit gutem Olivenöl einen richtig guten Salat macht, den man auch richtig gut abschmeckt, frischen Basilikum rein, so einen richtig schönen, richtigen mediterranen Gemüsesalat und dazu ein schön gegrilltes Graubrot oder was auch immer. Oder man, was ich wahnsinnig auch gerne mache, ist so ein Paprikatatar, indem ich einfach Paprikaschoten in die Glut werfe, wenn sie schwarz sind, die Haut abziehe, dann ist das Paprikafleisch schön klein hacke, dann mache ich dazu ein bisschen Chili, ein bisschen Olivenöl, gehackte Avocado und Zwiebel, weißt du, und dann nimmst du ein Brot geröstet und dann streichst du dieses schöne Tatar von Paprika ja. drauf. Dann hast du das Gefühl, dass du wirklich etwas isst, wo dir nichts fehlt.
Ich krieg's
natürlich,
schon
drüber, ne? Nee, du ganz kannst natürlich auch darauf noch irgendwelche Scheiben von der Hähnchenbrust oder irgendwas drauflegen.
Ja.
Aber ich finde, die Mischung macht's, die Abwechslung macht's. Und ich meine, wir sind so vielseitig, jeder Mensch ist ein Individuum und deswegen muss man auch gucken, dass man für alle etwas hat, weil man kann nicht jeden überreden, nur immer Steaks zu essen. Es gibt ja auch Gott sei Dank heute viel mehr Dinge, die man auf dem Grill zubereiten kann, wenn es um das Thema Fleisch geht. Früher war es ja so, da begann es mit dem Schweinenacken und dem Würstel, oder?
Ja, ja, genau. Das ist ja der Standard. Und in Joghurtmarinade marinierte Hähnchenbrust.
Ah, Tandoori-Art.
Ja,
mit Curry oder so.
Zum Beispiel, gab es immer verschiedene. Oder irgendwann kamen auch diese Grillfackeln in Mode, ne? Diese Bauchfleisch.
Ich erinnere mich noch in meiner Lehre, da war der Höhepunkt Schweinemedaillons Hawaii. Kennt ihr das noch?
Mit Ananas-Käse überbacken, oder?
Pass auf, genau. Mm. Das war Schweinemedaillons mit einer Pfirsichhälfte. Käse, so Scheiblette drüber, dann überbacken, dazu gab es eine Currysoße und Reis. Kennt ihr das noch?
Ich oute mich jetzt, meine Oma hat das früher auch gemacht.
Das ist Schweinefilet Hawaii hat es geheißen oder India-Style oder irgend sowas ähnliches.
Ich kenne das von früher, das kenne ich noch.
Ja. Ich kenne Toast Hawaii und ich kenne auch Toast mit Schweinefilet und mit Champignons und so überbacken.
Wisst ihr, woher der Toast Hawaii kommt?
Aus Hawaii oder nicht?
So, nee, klar. Hör auf.
Warte, ich wusste
Schweine, das Schweine, ich sag schon Schweine. Toast Hawaii ist eine Erfindung eines der langjährigen Vorgänger von vielen Fernsehköchen, nämlich Clemens Wilmenroth, 1956. Und zwar, ihr müsst ja wissen, ich bin 57 geboren, also war mal vor meiner Zeit. Also auf jeden Fall war es so, ihr müsst euch vorstellen, damals sind ja das war ja dann Krieg und die abgezogen sind, die Amerikaner sind da geblieben. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt müssen wir ein bisschen so eine Weltvereinigung machen. Das war ja das Erste. Also das Toastbrot stand für Amerika. Dann der Schinken stand für Schwarzwald. Und die Ananas stand für Fernreisen. Und das war sozusagen, und der Käse noch, das war für den damals die Erfindung Toast Hawaii.
Wahnsinn.
Daher kommt das. Das ist von Clemens Wilmenroth eine Erfindung. Das ist nicht von Amerika. Hab in Amerika gar nichts zu tun. Auch nichts mit Hawaii.
Das Krasse ist, das war mal eine Frage bei Wer wird Millionär.
Ja?
Echt? Ja. Und ich habe da nämlich gedacht, für mich war völlig klar, das kommt irgendwo
von... Nee, das kommt aus Deutschland. Das kommt von dem Wilmenroth. Der hatte auch diese gefüllte Erdbeere erfunden, diese legendäre Szene im Fernsehen. Der hatte immer sein Ebenbild auf der Schürze abgedruckt. Das war damals ja der Fernsehkoch, der berühmte. Und er hat ja, seine Erfindung war auch die gefüllte Erdbeere. Habt ihr das mal gesehen?
Nee.
Da hat er eine Erdbeere genommen und hat hinten das Grüne rausgezupft, weißt du, das Grüne, was gewachsen ist. Und dann hat er einen geschälten Mandelkern in die Erdbeere gedrückt. Das war die Erdbeere. Und dann nimmt er so ein Küchenmesser, so ein langes, und hält es an sein Herz und sagt, wenn jetzt einer von euch mir schreibt, weil früher, glaube ich, konnte man gar nicht anrufen beim Sender, dann ramme ich mir dieses Messer in mein zartes Herzlein, hat er gesagt. So theatralisch war das. Also das war legendär, wirklich, das war legendär.
Das guckt mir nachher nochmal an.
Ja, das müsst ihr euch anschauen. Oder auch so ganz berühmt war so eine Zentimeter dicke Salamischeibe mit einem broschierten Ei. Musst du dir mal vorstellen, das musst du mal essen. So eine
Zentimeter dicke. Aber er hat es aber gut verkauft.
Ja, er hat super verkauft.
Muss so sein.
Er war absolut clever, Showmaster, ja. Vollgas.
Ich sag mal, Toast Hawaii, ist Hawaii eigentlich bekannt für Ananas? Nee, ne? Hat Ananas was mit Hawaii zu tun? Also gibt es da viele Ananas?
Also kommt ja meistens aus Costa Rica oder aus anderen Ländern. In Hawaii gibt es auch Ananas, aber auf jeden Fall, ich würde sagen, man fährt nicht nach Hawaii wegen der Ananas.
Wegen der Ananas, wo ich jetzt drüber nachdenke.
Jetzt habe ich mal was anderes. Jetzt pass auf. Und zwar... Kennst du die schwarze Sapote?
Schwarze Sapote?
Eine Frucht.
Nee.
Ich glaube, die kommt so aus der Gegend Panama, die Ecke da, oder?
Muss man die kennen?
Ja, wir haben hier mal einen Podcast aufgenommen, da ging es um Foodtrends. Und hat Hannes immer vorgelesen, was so die aktuellen Foodtrends sind. Ja. Unter anderem auch die schwarze Sapote, das ist quasi eine Frucht, deren Fruchtfleisch die Optik hat wie Schokoladenpudding und auch so schmecken soll wie Schokoladenpudding.
Vom Gefühl her soll es wohl auch sein wie Schokoladenpudding.
Also völlig verrückt. Wir reichen gerade mal ein Bild rein hier.
Schwarz. Also mag schon sein, aber ich bin ja jemand, der, ich meine, ich würde das gerne alles probieren, aber ich bin sehr mittlerweile auf Regionalismus und auf heimischem Umfeld. Ich bin komplett weggekommen. Ich habe heute einen großen Bericht gehört, dass man versucht hat, zum ersten Mal eine Klarsichtfolie mehr auszubreiten, die sich innerhalb weniger Wochen komplett aufgelöst hat. Also ich finde dieses Thema Nachhaltigkeit, No Waste, wissen, woher was kommt, keine langen Wege, gesundheitsbezogen, also Medical Cuisine zum Beispiel, das Essen wirklich auch Gesundheit bedeutet, das ist für mich absolut. Wir haben ja Ich mache auch bei SWR 3 diesen Podcast, das ist ja auch, wo wir sehr erfolgreich sind. Und da auch versuche ich immer den Hörerinnen und Hörer einzuschwören, dass sie wirklich auch darauf achten, woher kommt das Zeug, wer steckt dahinter. Und es muss nicht mehr nur irgendwas sein, was exotisch ist, sondern man kann aus unseren sehr, sehr einfachen Produkten etwas ganz Tolles machen.
Ja, Weltklasse. Ich möchte auch nochmal an der Stelle ganz darauf hinweisen, den Link zu dem Podcast, also SWR 3 Podcast, werdet ihr unten in den Shownotes finden. Und da berichtest du ja über alles Mögliche. Ich habe schon
gesehen, ja, wir haben Schwerpunktthemen da und wir haben natürlich immer wieder Themen, die monothematisch sind, weil wir wissen ganz genau, dass man, das ist heute natürlich was Besonderes bei euch, aber bei SWR 3 klickt man dann eben und hört sich den Podcast an, wenn man zum Beispiel Desserts grillen möchte oder wenn man sagt, okay, rund ums Thema Fleisch oder Grundwissen zum Thema Grill. Das ist dort heute sehr wichtig, weil wir haben ja mittlerweile schon sehr viele Folgen gemacht und das würde immer alles durcheinander laufen, sondern wir haben das ein bisschen monothematisch aufgezeichnet mit der Rebecca, damit die Leute also wirklich bewusst auch nachhören können, wenn sie sich für ein spezielles Thema interessieren.
Letztes Thema war, glaube ich, sogar mal Smoken und Grillen, also
genau,
verschiedenen Garten.
Richtig, genau.
Ich habe mir das angehört, ich fand es gut.
Ja,
sehr okay. Gut aufgearbeitet.
Bin ich ja froh.
Hat er gut gemacht.
Ja, das ist sehr gut gemacht. Und da habe ich auch das, was ich euch vorhin gesagt habe, wenn Johann erzählt, dann kriegt man Hunger. Und ich hatte das vorhin auch wieder gehabt, wo du von deinem Tatar erzählt hast. Da habe ich auch Hunger bekommen. Paprika-Tatar, ne? Also ist es ja so.
Ja, aber es ist doch jetzt mal ganz im Ernst. Guck mal. Es ist doch, Essen ist doch, also wenn ich heute was esse, muss ich schon mal so eine gewisse Vorstellung haben, wie was schmecken könnte. Ist ja auch so, wenn man heute ein Kochbuch sich kauft oder ein Grillbuch und das Foto sieht, assoziiert man das sich sofort mit dem Erlebnis, nämlich, das könnte so schmecken. Man hat eine gewisse theoretische Vorstellung. Also ja. Man stellt sich das im Mund schon vor, wie das am Ende auch wirklich tatsächlich sein könnte. Und deswegen ist es ja so, beim Fernsehen bei uns, wir haben ja das gelernt, bei uns fehlen ja zwei wesentliche Dinge, nämlich der Geruch und der Geschmack.
Das stimmt.
Weißt du, du musst dir überlegen, wenn wir heute Fernsehen machen, muss ich sagen, schauen Sie mal die schöne Tomate. Eigentlich würde jeder sagen, der spinnt doch, ich meine, ich sehe doch die Tomate. Oder die Tomate riecht besonders, denkt doch jeder, warum sagt er, die Tomate riecht? Ja, weil der Zuschauer, dem fehlt das. Und ich meine, glaube ich, beim Essen, beim Genuss sind diese beiden Dinge, nämlich Geruch und Geschmack, das Essentiellste, also das sind die zwei Hauptkomponenten. Es kann noch so gut aussehen, aber es muss ja auch gut riechen und gut schmecken.
Ja.
Und deswegen ist es eben für uns so, dass wir gelernt haben oder ich gelernt habe, das Ganze sehr emotional zu verkaufen, dass damit der Mensch irgendwie vom Gefühl der Aussprache her Lust bekommt, das zu essen.
Das war ja. Ich muss es nochmal sagen, ich habe es selber vorher nie erlebt, dass jemand das so macht. Ne, wenn man aber dann zuhört und bei einem Podcast zuhört, ich sage euch nur, hört euch die Folge an, wo es um Fischgrillen und Fisch- und Salzkruste geht.
Ja, bei SWR 3, genau.
Unbewusst versuchen wir das ja auch immer. Ne? Also ich meine, im Video bei uns ist es ja wie im Fernsehen. Man sieht ja nur, was wir da machen oder im Livestreaming. Aber man kann es eben auch nicht riechen, man kann es nicht anfassen, nicht fühlen, kauen, schmecken, was halt alles dazugehört. Ne? Und da versuchen wir ja auch immer irgendwie Geschmäcker zu beschreiben, aber natürlich sind wir da nicht ansatzweise in der Range, dass man sagen kann, die wissen halbwegs, wie es funktioniert, um es wirklich schmackhaft rüberzubringen, sondern wir versuchen dann irgendwie Vergleiche zu ziehen. Also bei der einen Soße, sagen wir mal, die geht in Richtung McRib-Soße so. Das hat jeder, der mal bei der Goldenen Möwe essen war, hat das mal, weiß dann in etwa, wovon wir sprechen so, ne?
Oder hast du schon mal bei der Goldenen Möwe gegessen?
Ich habe schon im Gasthaus zum Goldenen Hirschen gegessen, aber wahrscheinlich ist es das Gleiche. Ja. Da gibt es nicht viel Unterschied. Nee, aber pass auf, das muss ich jetzt mal sagen, und das ist wirklich erfreulich, dass bis auf wenige Ausnahmen in den letzten Jahren es schon sich viel weiterentwickelt hat, insgesamt in der Gastronomie und auch im Bereich von Barbecue. Also da bin ich sehr, sehr glücklich, dass das so ein, wenn ich überlege, vor 15 Jahren, ich habe es eingangs schon gesagt, und heute, das ist schon ein so populäres Thema geworden. Ich meine, ich bin heute hier hingefahren mit dem Zug, dann gehst du da am Bahnhof automatisch immer gucken, im Bereich Kochen, Essen und Trinken, was gibt's da Neues? Es ist ja unfassbar, was es da für Grillzeitschriften und sonst für Foodzeitschriften und für Getränkezeitschriften gibt. Das ist für mich persönlich echt toll. Und ich meine, das würde es nicht geben, wenn es die Leute nicht kaufen würden. Ja, keiner macht eine Zeitschrift für sich selbst, sondern eben für andere.
Absolut. Also ich muss auch sagen, wir haben relativ schnell damit begonnen, auch zu sagen, wenn du jetzt ein Stück Fleisch oder egal was, auch Gemüse ist genauso, du kaufst es ein und wenn du genau weißt, was kaufe ich denn da eigentlich gerade und ich gebe vielleicht auch mal einen Euro mehr aus an der einen oder anderen Stelle, ist es krass, was auch für geschmackliche Unterschiede es gibt und was für Erfahrungswerte dadurch resultieren. Also wir haben jetzt zum Beispiel draußen noch im Kühlschrank haben wir noch so Wagyu Stripes. Laden wir dich herzlich zu ein nach der Podcast-Folge. Hier grillen wir die nochmal zusammen.
Wo kommen die her? Weil das ist ja auch heute natürlich eine Frage. Wenn man sagt Wagyu, dann sagen sehr viele, ja, kommt aus Australien, Neuseeland.
Genau, in unserem Fall kommt es aus Nordfriesland.
Ja.
Kurz vor der Insel Sylt gibt es so ein kleines Dörflein und da wird es gezüchtet.
Ja. Da ist und, eine Familie, die das Ganze züchtet, ja. Und ich meine, ist das freikäuflich oder ist es jetzt nur für euch speziell? Weil ich meine, ihr habt ja sowieso nur spezielle Dinge hier.
Ja, das ist ein bisschen abgespaced, das
stimmt. Aber, Frage.
Aber ist in dem Fall freikäuflich?
Ja, ich muss erst mal sagen, den Hörern und Hörern jetzt, die da zuhören, wenn ihr diese Jungs hier besuchen wollt, dann müsst ihr erstmal in Hannover einen Städteführer beauftragen, der diesen Eingang findet, weil normalerweise ist da, danach kommt nichts mehr, aber ich will jetzt keine Details verraten, auf jeden Fall. Ich habe euch gefunden, ja, und dann kommt man hier rein und ist man komplett perplex, was es hier alles gibt bei euch. Ich meine, selbst der Wagyu Beef aus Ostfriesen, ich dachte, die Ostfriesen haben nur D, aber jetzt haben die auch schon Fleisch. Das finde ich großartig.
Ja, ist wirklich. Also das ist in dem Fall ist es ganz spannend, einfach weil wir arbeiten mit meistens sehr kleinen Partnern zusammen aus im Fleischbereich und sind da auch immer sehr speziell unterwegs, dass wir wirklich genau gucken, okay, was machen die? Und da war es auch so in den Vorgesprächen, dass ich gefragt habe, Mensch, sag mal, wie züchtet ihr? Wie wird zugefüttert? Weil beim Wagyu bleibt das ja am Ende nicht unbedingt aus. Und auch, wie wird eigentlich geschlachtet? Denn wir haben vor gar nicht lange her, ein Jahr ungefähr, haben wir viel auch über das Thema Schlachtung lernen dürfen, wo wir bei einem Biobetrieb in Bayern auch waren. Und das war halt auch super, super spannend. Da haben wir so eine kleine Doku auch vor Ort gedreht. Da ging es in dem Fall um die Schweinezucht. Und da ging es um das Thema stressfreie Schlachten. Also wie ist das möglichst stressfrei, damit die Fleischqualität möglichst gut bleibt. Und diese Tage, die wir da waren, das war auch unheimlich spannend, weil man einfach super, super viel lernen konnte, sage ich mal.
Gut, das ist ein Kreislauf des Lebens. Da werden jetzt sicherlich viele zuhören und sagen, um Gottes Willen, ein Tier schlachten, was macht ihr denn da? Klar, ich weiß, das ist ein Bestandteil unseres Kreislaufes, das ist okay. Aber wie gesagt, deswegen bin ich auch so glücklich, dass heute die gesamte Bandbreite des Grillens wirklich von einem schlichten Salat, den man heute grillen kann, bis zu einer Schwarzwälder Kirschtorte, die man auf dem Grill backen kann, dass es so ein Spektrum angenommen hat, dass die Vielseitigkeit, dass für jeden was dabei ist. Also wie gesagt, früher war das ja typisch, ein Grill, unten drunter die Kiste Bier, das war so typisch, ja, und dann möglicherweise noch so ein Blasbalg, damit das Grillfeuer brennt. Und in Wirklichkeit, muss ich sagen, hat sich das heute extrem, wenn ich alleine schon überlegt, wie viele Grillarten es gibt oder wie viele Firmen es gibt und wie viel Zubehör es gibt und was da alles gibt, die man, und jetzt macht ihr auch noch Soßen da und das, also wer soll sich da noch auskennen? Aber das macht das Ganze abwechslungsreich, das macht das Ganze spannend und ich freue mich sehr heute, dass ich mit den absoluten Spezialisten mal zusammen sein darf, denn ihr macht es wirklich gut, muss ich sagen. Kompliment, das ist ja gar nicht so einfach. Nee, ich meine, ich habe vor 10 Jahren angefangen und was ihr daraus gemacht habt, das ist schon die Nummer, gell? Also könnt ihr stolz drauf sein.
Vielen, vielen Dank. Also es hat uns, ihr müsst euch vorstellen, für uns war es ja auch eine große Ehre, wenn du die Soßen probierst und sagst, es schmeckt gut.
Das ist, ja, weil ich sagte, ich bin da immer ganz ehrlich und das ist ja letztendlich das Entscheidende. Am Ende ist es so, dass wenn du sowas heute kaufst, es muss bei dir was hängen bleiben. Du musst einen Grund haben, das wieder zu kaufen. Jetzt gibt es welche, die sagen, okay, ich habe sehr viel Geld, ich kaufe jetzt bewusst die teuersten Grillsoßen, damit er sieht, ich habe viel Geld. Oder es gibt Menschen, die sagen, das schmeckt einfach. Und ich glaube, dass es in dem speziellen Fall hier wirklich um den Geschmack geht. Also wenn ich eure Verpackung anschaue, dann würde ich sagen, es ist verbesserungswürdig, auch insgesamt. So eine Plastikflasche könnte ich mir vorstellen mit einer schönen Glasflasche. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Aber who cares, wenn das Produkt selber in sich stimmig ist, ja, dann ist das andere alles Nebensache. Das ist ja oft so. Ja, wenn der Kern der Sache wirklich was ganz Besonderes ist, dann hat man große Freude, und dann kauft man das wieder. Und das ist eben das, was ich hier einfach so spontan festgestellt habe, dass eure Sachen einfach schmecken, weil ihr selber sehr kritisch seid und ihr würdet wahrscheinlich auch nie etwas anbieten, was ihr selber nicht esst.
Nein.
Ja. Und ja, das ist ja das Entscheidende, weißt du, weil sonst wird's ja auch die Leute verarschen und das will ja keiner. Jeder sagt ja, wenn ich für so eine Soße 8,90 € ausgebe, ist zwar eine große Flasche, dann möchte ich ja auch schon was erwarten können, weil das ist ja nicht so gleich nebenbei, dass ich dafür so ein bisschen Grillsoße 8,90 € ausgebe.
Nein, definitiv. Aber übrigens die Flaschenthematik, lustig, ne? Wir denken ja auch jeden Tag über, Packaging nach, kann man die Soße anders irgendwie verpacken oder ähnliches. Wir hatten mal eine limitierte Auflage einer Marinade in einer schwarzen Flasche. Eine Premium-Trüffel heißt die Marinade mit Trüffeln. Wir haben gedacht, naja, schwarzer Trüffel passt als Erstauflage eine schwarze Plastikflasche, auch so eine Squeeze-Flasche. Da haben wir sehr schnell die Reaktion aus der Community bekommen, dass wir schwarze Flaschen doch bitte sein lassen sollen, denn schwarze Plastikflaschen sind nicht recycelbar. Schwarzes Plastik kann nicht recycelt werden.
Ja, siehst du.
So, weil die Maschinen schwarz nicht sortieren können. Das wussten wir nicht. Wir haben also gelernt, haben uns auch schon mehrfach gefragt und überlegt, ob es nicht Sinn macht, Soßen in Glasflaschen, so wie die Chili Cheese, da geht es nicht anders, aufgrund der Haltbarkeit. Aber da kann ich auch immer nur dann von, oder können wir immer nur so, das so entscheiden, wie wir es selber machen würden. Ich habe zum Beispiel mit Ketchup in Glasflaschen immer ein großes Problem. Ich muss irgendwann hinten draufhauen, damit er rauskommt. Und dann macht es meistens, gibt es dann so einen Blob und der ganze Teller ist voller Ketchup und die halbe Flasche ist leer. Also kaufe ich nur noch Squeeze-Flaschen, um es rauszutrennen.
Ja, ja.
Und
aber darf ich mal, das ist aber jetzt, das ist eine ganz interessant, ein ganz interessantes Thema.
Ja.
Das Ketchup wurde von Heinz erfunden. Und da gibt es ja eine Formel von der Konsistenz her. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es bei 0,019 irgendwas mit Geschwindigkeit, wie das Ketchup aus der Flasche laufen darf. Ja? Ja. Deswegen ist ja auch diese Flasche original von Heinz so, dass es von hinten durch die Enge nach vorne läuft. Also das ist auch zum Beispiel sowas, was man unterschätzt. Klar hat man heute mittlerweile da diese Squeeze-Flaschen erfunden, aber früher war es wirklich so, das war eine Glasflasche und da ging es darum, dass die Fließgeschwindigkeit beim Heinz Ketchup entscheidend war für die Originalität. Das muss man das mal nachlesen.
Das gibt's doch nicht, oder? Witzigerweise, ich habe Maschinenbau studiert,
ja?
Und habe genau das mal in einer Vorlesung gehabt. Es gibt verschiedene Viskositäten.
Genau.
Es gibt ein Newton'sches Fluid und
Genau,
da war auch der Beispiel Ketchup.
Ja,
ich weiß nicht mehr, welches es war, aber eine dieser Viskositäten, die einen Namen haben, ich kann das nicht mehr.
Ja, genau, genau. Das war die Formel für das Ketchup. Das war die Formel für das Ketchup, genau.
Das gibt's da nicht,
oder? Ja, ja.
Hat der Prof ganz stolz beigebracht.
Ja. Das ist wie bei Apple, wenn die Verpackung aufmachen. Dann dauert das eine Zeit, bis du die Verpackung abhast. In diesem Moment haben die genau getimed, damit du eine Vorfreude empfindest, während du hochziehst.
Ja?
Das ist doch bekloppt, oder?
Ja, ja. Wenn du das iPhone auspackst, dann muss das so
ein... Das muss einfach eine Spannung erzeugen. Also das ist schon sehr viel, natürlich, wie soll ich sagen, Marketing speziell, aber auch Anreize schaffen. Das ist im Leben heute so. Ihr macht das ja auch. Ihr macht die Leute erstmal hungrig und dann gehen sie zu Hause in den Kühlschrank und essen ein kaltes Würstchen.
Oh, wir haben ganz, ganz viele Leute, die uns teilweise am Sonntag schreiben, wie könnt ihr heute so ein Video veröffentlichen? Ihr wisst, dass die Läden sonntags nicht aufhaben. Wie könnt ihr uns das antun?
Ja, das ist der sogenannte Food-Terror, oder?
Ja, ja. Was will man machen? Ne? Ich meine, wir haben wir releasen halt immer so, und das ist so.
Ich will nochmal den Bogen zu dir schlagen, das interessiert mich mal. Du hast ja auch dieses Thema Medical Cuisine gerade angesprochen.
Ja.
Und wie ist es, dass du sagst, okay, wenn du dich jetzt fokussierst du dich bei deinen Themen schwerpunktartig auf das Thema gesunde Ernährung und alles, was dazu geht? Weil Nachhaltigkeit, okay, ist für uns auch ein Riesenthema.
Ja,
ne?
Ja, also ich habe einfach, wie gesagt, irgendwann mal aufgrund der Notwendigkeit meiner persönlichen Probleme mit Arthrose, gedacht, ja, was ist die Alternative? Ist die Operation eines Gelenkes? Das wollte ich mit aller Gewalt verhindern. Und dann habe ich eben zufällig Liebscher Bracht kennengelernt, die mir dann beigebracht haben, dass man doch unter bestimmten Voraussetzungen sehr viel bewegen kann, indem man einfach die Ernährung umstellt, was für mich als Koch wahnsinnig schwierig war, muss man ganz fair sagen. Dann bestimmte Übungen und Bewegungen macht, das habe ich dann alles also gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass mir plötzlich aufgrund der Notwendigkeit gar nicht mehr so viel fehlt. Also was gebe ich heute gerne weiter? Und zwar, ich glaube, mittlerweile habe ich das für mich so umgemünzt, dass ich zunächst mal mir klar bin, dass die Leute mit Verbote nicht leben können. Also es ist der größte Fehler zu sagen, du darfst nicht. Das ist schon mal das erste, wichtigste Thema. So, ich nehme gerne mal ein paar Beispiele. Ich nehme mal Bolognese. Also wenn wir eine Bolognese kochen, dann nehmen wir natürlich 100% Fleisch mit Gemüsewürfel und das übliche Tomatenmark und flüssige Tomaten oder passierte Tomaten. Ich habe jetzt einfach gelernt, wir nehmen nur noch 20% Fleisch und dann nehmen wir mageres Rindfleisch und nehmen dafür 80% rote Linsen. Und kochen diese Bolognese genauso, also genau exakt gleich gewürzt, genauso geschmort, richtig schön gemacht, dass die Linsen nicht zerfallen, so. Und dann nehme ich halt Spaghetti, da nehme ich jetzt keine 80 Gramm, sondern 40 Gramm und dann tue ich einfach von Karotten und Zucchini mit dem Sparschäler so Streifen abschneiden, tue die kurz anbraten in Olivenöl und gebe dann diese Spaghetti dazu, die gekochten. Und dann habe ich einfach weniger Weißmehl oder man könnte auch Vollkornspaghetti nehmen. Ich habe die Hälfte Gemüse statt 100% Spaghetti und ich habe nur noch 20% Fleisch von 100% Fleisch. Und das ist eben das, was heute, glaube ich, die neue Formel ist. Oder ich nehme ein anderes Beispiel, ist, wir essen gerne Wirsingoladen oder Kohlrouladen. So, was macht man? Da hat man früher reingemacht extrem viel Schweinefleisch, Speck, dann hat man reingemacht eingeweichtes Weißbrot und so weiter. Wir nehmen heute mageres Rindfleisch, wir machen Magerquark dazu und Haferflocken. Und es ist von der Konsistenz, lecker, ne? Von der Konsistenz her genauso. Es ist kein Verzicht, es ist der gleiche Geschmack. Ja. Das ist der neue Reiz, weil ich glaube, wir wissen alle, dass seit zig Jahren, wahrscheinlich seit 60 Jahren, gibt es sehr viel anerkannte Diätformen.
Ja, ja.
Aber es hat ja nichts genutzt. Wir haben wesentlich mehr kranke Leute, dicke Leute, Diabetiker, als wir sie vorher hatten. Also was macht man heute? Man achtet auf Antioxidantien, das heißt auf Lebensmittel, die entzündungshemmend sind. Man achtet auf natürlich nicht so viel tierisches Fett, sondern mehr Eiweiß. Man achtet auf mehr Ausgewogenheit, mehr pflanzliche Ballaststoffe. Und deswegen muss ich sagen, wenn man dann, und das ist oft das Problem, noch geschmackvoller, geschmacksliebend kocht, merkst du keinen Unterschied. Mhm. Überhaupt keinen. Mhm. Aber die Leute verstehen das erstmal nicht. Die denken, das geht gar nicht und sind es auch so gewohnt. Und das ist ja auch bei Kindern so. Also wir haben Tests gemacht bei uns in der Schule damals. Da war meine Bolognese, die ich selber gemacht habe, ich glaube von 3 Klassen, also knapp 90 Kinder, war nur ein Kind für meine Bolognese. Die anderen haben alle gesagt, Maggi fix und Knorr fix, das ist die beste Bolognese. Warum? Weil man es nicht anders kennt.
Ja, ja,
aber wenn man heute, das ist die Macht der Gewohnheit, aber wenn man heute einfach Schritte geht, langsame Schritte geht und dann auch junge Menschen daran Anteil nehmen lässt, und das sage ich jetzt aus meiner Erfahrung, wenn man 2 Kinder hat, 26 und 21, dann merkst du plötzlich, wie die bewusster leben, wie die auch ernsthaft sagen, nee, lass uns heute Abend was machen ohne Fleisch, lass uns mal wirklich das so und so machen. Und das finde ich großartig, dass die zwar auch mal ein Fleisch essen, aber das ist nicht so wie bei uns früher, wie der Horst Lichter gesagt hat, alles unter 400 Gramm ist Carpaccio. Ja. Also das kann schon sein, aber das ist etwas, wo, glaube ich, heute gerade auch im Sinne der Nachhaltigkeit, auch dass wir in Zukunft nicht mehr diese Mengen produzieren können, wie soll das gehen, wo soll das Zeug herkommen, ist das der richtige Weg für unsere Natur, intakt zu halten, nachhaltig zu bleiben. Und vielleicht ein Satz noch dazu, versucht einfach mal, dass die Beilage der Hauptbestandteil ist und der Hauptbestandteil die Beilage ist. Und plötzlich merkst du schon, dass sich dein Essverhalten grundsätzlich ändert. Grundlegend ändert, weil du einfach ein anderes Mengenverhältnis hast zwischen dem, was du früher als Beilage gegessen hast und was das Hauptgericht ist.
Das
ist
super. Ich finde es richtig spannend. Ich hätte voll Bock, auch mal bei dir zu essen.
Ja, das kannst du gerne. Ich lade dich mal ein.
Ja, gerne. Oh.
Ich kann es aber nicht versprechen, ob es gut ist.
Ja. Aber ihr habt es alle gehört. Wir haben es jetzt hier auf Tape.
Wir haben es ja offiziell.
Ja, ja. Nee, ist ja klar. Selbstverständlich. Wir müssen zusammenhalten.
Ja, hammermäßig. Hast du mal Nudeln probiert aus Erbsen? Also es gibt, ich habe jetzt gegessen Nudeln aus, ich glaube, roten Linsen und
gibt's.
Nudeln aus Kichererbsen. Die Kichererbsen-Variante hat mir nicht so gut geschmeckt, aber die Nudeln aus roten Linsen, ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt keinen großen Unterschied zu normalen Weizen.
Ich meine, man arbeitet ja sehr intensiv daran. Also muss man echt sagen, man arbeitet wirklich da auf allen Ebenen. Und ich habe auch heute in Frankfurt mir einen Salat geholt, so einen Salat mit Quinoa, rote Beete, Federkäse und so grünen Salat. Also mir fehlt nichts, mir fehlt gar nichts. Also ich muss jetzt nicht darauf nochmal 3 Scheiben Hähnchenbrust oder 4 Scheiben, was weiß ich, Leberkäse drauf haben. Mhm. Nein, mir fehlt das nicht. Aber das ist eine prinzipielle Einstellung. Ich glaube, das ist etwas, was der Mensch mit sich erstmal lernen muss. Und ich meine, wenn man das in der Form einmal für sich überlegt, was ich meinem Körper eigentlich zumute und was, welche Folgen, welche Dinge in meinem Körper auslösen, dann glaube ich, ist es selbstverständlich, wenn man gesund bleiben will und wenn man das Leben mit Lebensfreude genießen möchte, dann weiß man ganz genau, dass Ernährung einen ganz großen Anteil hat, denn man sagt zwar, von Luft und Liebe kann ich leben, aber ich habe es versucht, also ich wäre vielleicht verhungert, also bei mir ging es nicht.
Ich habe es auch schon mal versucht, hat nicht lange gehalten.
Ja, das ist schon echt interessant. Also ich finde es super spannend, weil bei uns ja immer beim Grillen, wie Hannes schon sagte, es steht immer das Thema Fleisch irgendwie im Fokus. Aber ich glaube, es ist so, also bei zum Beispiel bei dem Thema Livestreaming, da wechseln wir das durch. Da sagen wir, okay, komm, wir haben jetzt einen Stream vor uns und wir können interagieren mit dem Publikum, die sehen, was wir da machen. Und da setzen wir auch gerne mal das Thema Beilage mehr in den Fokus oder machen auch gerne mal Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Mhm. Und da merkt man auch, dass zum Beispiel letzte Woche haben wir ein Rote-Bete-Carpaccio vorweg gemacht.
Oh, super. War das gut, das war so lecker.
Das ist das Thema, was dann auf einmal bei Instagram ganz oft nachgemacht wird.
Ja, klar. Ich finde sowieso, weißt du, so Kohlrabi, Rote Beete oder auch grüner Apfel oder sowas, gell, das dünn geschnitten und dann irgendwas dazu machen, das schmeckt mit einem guten Vinaigre. Also ich bin ja so ein Yuzu-Fan, ich habe gerade vor kurzem Yuzu, das ist diese japanische Zitrone, kennst du die Yuzu? Das müsst ihr unbedingt besorgen, das ist eine Frucht, die wächst auch im Winter, die hat keinen Frost, das ist eine Zitrusfrucht. Und die hat so einen intensiven limonigen Geschmack, schmeckt außergewöhnlich gut. Ich habe in Aachen in einem Restaurant letztes Mal gegessen, so ein bisschen Fisch mit so einem Carpaccio von Äpfel und von Rote Beete mit so einer Marinade von Yuzu. Also ich würde jetzt am liebsten zu Fuß dahin gehen und das nochmal essen, was mir so gut geschmeckt hat. Weißt du, es war so frisch. Also ich kann das nur wiederholen, wenn man so spannend kocht, dann muss einfach der Geschmack stimmen. Der Geschmack und die Optik. Und deswegen sage ich, Rote Beete war früher ja, was war das früher? Ich meine, das gab es aus der Dose beim gemischten Salat.
Ja, genau.
Oder? Ja, und heute ist das ja ein Wahnsinnsprodukt geworden. Ja. Hat einen irrsinnigen Stellenwert in der Küche. Ja,
auch dieses Carpaccio war Weltklasse. Es hat super gut geschmeckt. Und da hast du auch gemerkt, die Beilagen kommen zu kurz beim Grillen. Und auch sowas kommt dann immer so super gut, weil man weiß, das kann ich mal nachmachen, wenn meine Gäste kommen.
Ja, ich gebe auch mal einen Tipp, auch beim nächsten Mal, vielleicht für nächstes Mal beim Livestreaming, macht einfach eine große Schale, macht Meersalz rein, Rote Beete rein, Meersalz drauf und stell die auf den Grill und gart mal die Rote Beete in der Salzkruste. Und dann habt ihr nachher, wenn ihr die aufmacht, die Salzkruste abschlägt, ja, und das Salz würde ich mischen mit ein bisschen Wasser und Eiweiß und dann das drüber geben und dann gart die rohe Rote Beete in dem Salz. Und dann werdet ihr sehen, was das ausmacht, weil Salz ist ja so ähnlich wie, wie sagen wir, so eine Beschichtung, die lässt Feuchtigkeit von innen raus, aber lässt von außen nichts rein. Und dadurch verdampft er diese Feuchtigkeit der Roten Beete, gart gleichzeitig und der Geschmack intensiviert sich. Das ist großartig. Oder Kartoffeln genauso. Ich meine, die Spanier machen das ja mit dem Meerwasser oder einfach in der Salzkruste die Kartoffeln garen. Das schmeckt großartig. Das kann man mit normalen Kartoffeln gar nicht vergleichen.
Ja, das machen wir auf jeden Fall.
Kartoffeln sind voll lecker. Haben wir auch schon mal gemacht übrigens.
Ne? Das machen wir auf jeden Fall. Also ich kann jetzt schon lang zuhören eigentlich, weil ich denke so, ja geil.
Wir hatten auch schon mal einen rein vegetarischen Stream. Da habe ich eine schwarze Box hingestellt bekommen und da waren Zutaten drin. Ich glaube, Alex hat die eingekauft, Julian wusste auch nicht, was uns erwartet. Und ich musste im Prinzip Freestyle aus den Zutaten dann agieren und grillen. Wir mögen dieses Freestyle. Ich vermute, das ist für dich auch eine spannende Übung, auf die du auch Lust hast, weil du einfach Zutaten siehst und wahrscheinlich fängt es in deinem Kopf sofort an zu rattern, das kann ich mit dem kombinieren, dies, das. Und die Aufgabe war eben nicht einfach nur aus den Zutaten was zu machen, sondern alle Zutaten noch zu verwenden. Ich glaube, eine Joker-Zutat konnte man weglegen, dafür eine andere sich irgendwie Gewürz oder so dazu nehmen.
Was war die größte Herausforderung für dich?
Für mich tatsächlich der Rhabarber. Ich bin alles nur kein Rhabarber-Fan und ich wusste nicht mal, ob ich den schälen muss. Also da fing es an. Ich habe in meinem ganzen Leben vorher noch nie Rhabarber zubereitet. Wusste nicht, was muss ich damit machen. Am Ende habe ich ihn geschält und habe ihn eingekocht und habe aus dem Rhabarberwasser zusammen mit Erdbeeren und Zucker eine Art Erdbeer-Rhabarber-Marmelade gekocht, die ich dann auf den Kuchen gemacht habe. Also
im Prinzip es war sogar lecker, weil genug Zucker dran war.
Aber ich sage dir jetzt, ich kann dir da einen Tipp geben, es ist relativ, du machst einfach, also du nimmst eine feuerfeste Schale oder irgendeine Grillschale, dann machst du die Rhabarberstangen rein, bestreust sie mit Zucker, und ein bisschen Weißwein oder so, dann tust du die im Grill, weißt du, dann, dass sie so weich werden. Mhm. Die muss natürlich vorher, die dicken Fäden müssen abgezogen werden. Ja. Und dann nimmst du noch den bissfesten Rhabarber, dann schneidest du den in Stückchen, so in eine Kugenform, und dann machst du dir einfach Streusel, also Crumble, mit Zucker, Mehl und Butter. Okay, ja. Mhm. Und dann tust du da oben auf dieser Form oben drüber streuen. Und dann gießt noch diese Flüssigkeit noch, die übrig geblieben ist, drüber. Und dann lässt es auf dem Grill backen. Dann hast du unten den saftigen Rhabarber und oben drauf den Crumble. Rhabarber-Crumble. Ich sage, das schmeckt sensationell.
Klingt sehr gut.
Das kannst du ganz einfach machen. Das geht wirklich hervorragend. Also überhaupt kein Problem.
Das ist Weltklasse.
Ja, ja.
Wenn es sich ergibt, du bist herzlich eingeladen. Wir machen hier ein Grill-Battle. Du kriegst, genauso wie wir, Freestyle-Zutaten und dann freestylen wir hier eine Runde.
Ja, ja, kein Problem.
Wir haben mal, also wir finden ja auch so diese ganzen TV-Formate, die es generell im Kochbereich gibt, zum Beispiel sowas wie Kitchen Impossible,
ja,
ist auch so ein Thema, wo man diese Blackbox, die er bekommt, und wir machen es halt so rum, dass wir sagen, die Community bestimmt, welche Zutaten da drin sind.
Ach, die bestimmen das?
Ja, ja, das wird
uns vorgegeben
sozusagen, aber wir wissen es dann nicht.
Und wir wissen es nicht. Ja. Und dann sitzen alle davor und sagen so, mal gucken, was jetzt passiert, dann machen wir die Box auf, legen uns die Zutaten zurecht und dann müssen wir daraus halt ein Gericht kreieren.
Sehr schön, das finde ich auch toll, dass eure Zuhörer, eure User, eure Zuschauer einfach euch kitzeln sozusagen.
Ja, das ja, ist ja. Die, ja. Und die wissen auch genau, womit sie uns kriegen, weil mittlerweile, wir machen ja nun YouTube und so auch schon seit einigen Jahren jetzt, und die treuen Zuschauer wissen genau, wer was gut kann, und wir haben jeder so unsere Rollen, keine Ahnung, Julian schneidet zum Beispiel immer. Ich schneide fast nie. Ich habe sich irgendwann mal so ergeben, dass er sagte, du kannst ja gar nicht mit dem Messer umgehen. Und wenn ich es aber auch nie mache, werde ich auch nicht besser. Zu Hause mache ich das, kein Problem. Aber so und so haben sich so gewisse Sachen ergeben.
Ja, ist klar.
Und so wissen die Zuschauer natürlich genau, wie sie einen kriegen können. Und spielen das dann auch gerne mal aus. Ne?
Schön. Und die können eingreifen, das ist auch ganz cool. Weil wir können, es geht jetzt mittlerweile so weit, dass es so interaktiv wird, dass man auch sagen kann, Moment mal, wir wollen jetzt mal ein Handicap. Julian grillt jetzt mal nur mit der linken Hand für die nächsten 10 Minuten. Und dann bist du aber aufgeschmissen, weil in dem Moment denkst du so, Moment mal, ich wollte gerade noch einen Schritt mehr machen, dann haben die das aber gestoppt. Und so hast du quasi ein Showformat, was interaktiv ist und wo der Zuschauer den Inhalt bestimmt.
Ach, schön.
Und das ist sehr auch gut. Für uns immer eine Riesenherausforderung.
Toll, ne? Ja. Sehr gut. Kitchen Impossible Grillen bei den Sisselbrasen.
Genau so. Habt ihr da untereinander eigentlich auch immer Kontakt? Also ist
ja,
das auch
wir kennen uns, wir mögen uns. Also ich sag mal, ich kann nur von mir aus sagen, ich habe gegen niemand oder mit niemand offiziell oder inoffiziell irgendwelche Dinge, die mich jetzt stören würden. Also ich habe noch nie, auch selbst nach so vielen Jahren, wo ich mit Leuten gearbeitet habe, etwas erlebt, was nachhaltig bei mir eine Beleidigung hervorgerufen hat. Ganz im Gegenteil, denn ich finde, in Deutschland leben über 80 Millionen Menschen. Wenn wir da nicht unseren Markt machen können, jeder für sich, dann ist sowieso was falsch gelaufen. Ich meine, deswegen ist für mich das Thema irgendwie Missgunst oder Neid oder sonstiges. Nein, ich glaube, alles, was dazu beiträgt, dass wir in Deutschland uns im Kulinarischen verbessern, auch international ein anderes Ansehen bekommen, und man sagt, in Deutschland, ja, isst man hervorragend, genauso wie in Frankreich und darüber hinaus, dann bin ich sehr glücklich darüber, denn das ist das Ziel, dass wir nicht ein Land sind von Denkern und Dichtern, sondern auch ein Land der Kulinarik. Und ich glaube, das haben wir im weitesten Sinne mit sehr vielen Leuten gemeinsam auch ein Stück weit nach vorne geschafft.
Ja, total. Das auf jeden Fall. Ich auch, ja. Definitiv. Wenn man dich fragen würde, was ist dein Lieblingsgericht, was würdest du sofort antworten?
Muss ich leider sagen, das ist halt das Wiener Schnitzel. Das ist das Wiener Schnitzel meiner Mutter, die leider verstorben ist. Aber meine Mutter hat auch, wenn man das mal sich überlegt, die hat so ziemlich alles aus meiner Sicht falsch gemacht, was man mit Schnitzel falsch machen kann. Okay. Indem sie das eine Viertelstunde gebacken hat und Schweineschmalz und geklopft hat und wo es mit so einem Klopfer, wo noch so Löcher drin waren und was weiß ich. Aber das war halt immer so für mich, damit bin ich groß geworden, gell? Und ich muss sagen, heute so ein richtig schönes, zartes Kalbfleisch, ja, Wiener Schnitzel, das natürlich ich nur ganz selten esse, aber wenn das wirklich gut gemacht ist, muss ich echt sagen, das ist was Besonderes. Und genauso habe ich mich mittlerweile sehr stark fokussiert auf so, ich sage jetzt mal, auf verschiedene Teige, die auf gebacken werden im Ofen mit Belegen oder wie ich vorhin gesagt habe, so ein Paprikaaufstrich, ja. Mhm. Ich liebe das. Ich liebe diese gut gewürzten, auch mit Chili gewürzten oder mit Zitronenschale gewürzten Belege. Also das hat sich aber verändert. Das war, also als Kind war für mich der Inbegriff von Luxus und Essen war Räucherlachs mit Sahne-Meerrettich und Toast. Kennt ihr das noch? Oh, kennt ihr nicht mehr?
Liebe ich.
Ja, aber pass auf. Das war damals für mich als Kind in der Steiermark vom Bauernhof. wenn wir essen gegangen sind, die teuerste Vorspeise. Wenn du heute sagen wirst im Restaurant, Toast mit Sahne-Meerrettich und dazu Räucherlachs, würden die meisten Leute sagen, so ist der Koch schon gestorben. Ja. Oder? Ja. Heute machen die daraus ein Tatar oder Röllchen gefüllt mit Wasabi-Mousse oder was auch immer. Es ist wirklich so, gell? Ja, da hat sich vieles verändert. Aber manchmal sind die einfachsten Dinge die besten. Ich habe vor kurzem mal gegessen, werdet ihr nicht glauben, in einem Sternerestaurant Vanilleeis mit heißer Schokoladensauce.
Perfekt. Boah. Natürlich alles selbst gemacht.
Ja, aber es war so geil. Ja, es war einfach, es passt einfach. Oder früher, denke mal dran, noch Bananensplit.
Ja.
Kennst du es noch?
Ja, ja, klar.
So eine halbe Banane, Vanilleeis und Schlagsahne und Schokoladensauce. Oder was gab es noch? Pfirsich Melba oder auch Creme Karamell.
Ja, das sind so einfache Dinge.
Aber heute ist das ja leider Gottes alles ein bisschen verschwunden. Wenn du heute Bananensplit machen würdest, würden die meisten wahrscheinlich sagen, sag mal, der hat sie nicht mehr. Hat der schon aufgegeben oder ist er schon gestorben?
Hat er schon aufgegeben.
Isst du Nutella?
Ich probiere das, keine Frage. Ich habe früher, ihr müsst ja wissen, bin auf dem Land geworden und aufgewachsen. Da haben wir ja keinen Supermarkt gehabt. Ich kannte das nicht. Und dann kam immer von der Tante der Sohn zu uns in die Schulferie, der hat Nutella mitgebracht. Und ich kann euch sagen, das war wie Ostern und Weihnachten. Das war Leute, das ist nicht zu beschreiben. Also dieses Brot, also ohne Butter, mit diesem...
Darauf wollte ich nämlich hinaus. Isst du es mit oder ohne Butter?
Ohne Butter.
Natürlich ohne
Butter. Mit dieser braunen Paste da drauf. Ich schwöre dir das. Das war einfach, ich sag mal, heute würde ich sagen, kulinarischer Orgasmus. Das war wirklich unfassbar. So eine Erdnusspaste oder so eine Haselnusspaste da. Es war faszinierend. Gut, davon bin ich heute weg. Obwohl, ich muss manchmal sagen, es gibt Momente, so ein Pfannkuchen, weißt du, so einen feinen Pfannkuchen, bisschen Nutella drauf, das ist auch was Besonderes. Da brauchst du gar keine Bedenken haben. Das schmeckt auch ganz lecker.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, was ich dazu sagen muss, ist, wir können es nochmal festhalten, du hast ohne Butter gegessen.
Ja.
Und ich esse immer mit Butter. Und
warum? Ist Nutella Geschmack. Zu wenig Fett oder was? Ja, noch.
Und jetzt am Wochenende habe ich so einen Clip gefunden von Steffen Hensler, der sagt, wer da sein Nutella-Brot ohne Butter isst, hat die Kontrolle verloren. Ne? So. Und ich habe da sofort geklippt und hochgeladen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele tausend Menschen darauf reagiert haben, abgestimmt haben. Alle, also zweigeteilte Lager, da gibst du 50-50. Ja, aber was das ausgelöst hat, also es gibt Dinge, vielleicht kennst du das auch, es gibt Dinge, über die denkt man nach und man weiß sofort, das löst ein Riesenthema aus. Sowas wie Steaks vorher salzen oder nachher salzen, ist genau dasselbe.
Ja, klar.
Und bei Nutella ist es genauso. Mit Butter vorweg oder ohne Butter. Da drehen Leute sofort durch.
Ja, da kenne ich ja selber, da geht es ja um ganz, ganz viele Kleinigkeiten oft, gell? Und die Leute streiten ja auch dann, diskutieren, was weiß ich, ich meine, das fängt ja an, bei wie viel Grad wird der Rotwein getrunken oder alles Mögliche. Ich finde auch, man sollte sich eine persönliche Freiheit lassen. Ich meine, es gibt heute keine Normen beim Geschmack. Ich meine, was mir schmeckt, schmeckt vielleicht meinem Gegenüber nicht und umgekehrt. Da muss jeder für sich den Weg finden und ich sage mal leben und leben lassen. Hauptsache, der Mensch ist glücklich damit. Und wenn der sagt, okay, wir haben früher Butterbrot mit Zucker gegessen. Ja, du lachst, Butterbrot mit Zucker. So, heute würde ich sagen, wer das isst, der hat irgendwie seinen Geschmack verloren. Ja. Aber ich habe selber gegessen, weil in der Zeit ich nichts anderes kannte. Es hat mir einfach geschmeckt. Punkt. Aus.
Ja, Weltklasse. Ich möchte an der Stelle übrigens nochmal dich darüber aufklären, Julian. Ich habe ja vorher mit Johann telefoniert und habe ihm gebrieft und gesagt, du musst auf jeden Fall beim Wiener Schnitzel antworten und natürlich auch beim Nutella-Brot ohne Butter antworten.
Wir sprechen da eine
Sprache.
Ja, ja.
Meine Leibspeise, mein Lieblingsgericht ist Schnitzel mit viel Butterschmalz und dann dieses Schwenken der Pfanne, ich weiß nicht, wie heißt das, soufflieren oder so?
Nee, also man sagt, ja, soufflieren, ja, kann man eigentlich sagen, weil wenn das Fett über das Schnitzel schwappt, dann löst sich die Panade und geht so auf wie so eine Welle, Donauwelle, ja. Das ist das besondere Etwas dann, wenn man das richtig macht. Dann hast du so ein schön fluffiges Schnitzel und das darf auch nicht zu lange drin sein und das Fett muss sehr heiß sein. Also das ist ganz wichtig. So ein Schnitzel dauert nicht länger wie im Fett, wie 2-3 Minuten. Auf keinen Fall länger, weil sonst ist das Fleisch in der Mitte trocken wie eine Schuhsohle.
Ja, das stimmt. Man muss aufpassen. Ja, ist Weltklasse. Also Hannes ist auch jemand, der ohne Butter und Schnitzel. Als ich das gerade gehört habe, habe ich nur gedacht, wunderbar.
Jackpot. Naja gut, er hat ein tolles T-Shirt an, was ich auch anziehen würde. Also es ist, unsere Parallelen werden immer größer, mein Lieber. Du bist langsam abgemeldet.
Julian, das tut mir fürchterlich leid für dich, aber
ich bin rausrotiert.
Das war's für dich.
Ich bin während des Podcasts rausrotiert.
Ja. Was machen wir denn heute noch, Johann? Gehen wir noch eine Runde essen, Burger. Ich hätte da ein Restaurant zu empfehlen.
Ich sag's dir ganz ehrlich, ich möchte gerne mit euch heute, nachdem wir so viel über Essen geredet haben, auch was Gutes essen. Am liebsten etwas, was auf dem Grill zubereitet wird. Was genau, ist mir jetzt letztendlich auch egal. Ich habe jetzt einfach Hunger bekommen, wenn man so viel über Essen spricht. Ich glaube, das ist ja nicht nur so, dass alle Zuhörer jetzt irgendwie Hunger haben, sondern dass auch wir, glaube ich, selber Hunger haben.
Unbedingt.
Und ich möchte mit euch einen schönen Abend erleben, mal schauen, was ihr zu bieten habt. Und dann überlege ich mir, was ich für euch zu bieten habe.
Darauf freuen wir uns sehr. Also ich kann wirklich nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und dass du dich ja auch einige Fragen eingestellt hast. Mir persönlich, und ich glaube es dir auch, hat es richtig Bock gemacht. Und ich bin auch gespannt, was wir heute Abend noch gemeinsam erleben werden, weil ich könnte mir vorstellen, das wird ganz lustig. Die spontanen Sachen sind immer die besten.
Finde ich auch, absolut. Und ich finde es schön, und dafür möchte ich euch mal danken, stellvertretend für alle, die Fans von euch sind, dass ihr schon so lange wirklich diese Community aufrechterhaltet und pflegt und dass ihr auch dazu beitragt, dass wir heute, wir alle, Köche oder so wie ihr, einfach Fans haben, die das Thema nicht nur anhören, sondern die es auch machen. Denn Learning by Doing, sagt man immer, und das ist das Schöne. Und jetzt demnächst kauft ihr noch die ganzen Soßen von den Jungs und was sonst noch gibt. Dann gehen die auch nicht pleite, weil davor habe ich Angst, wenn sie eben nur sitzen hier und reden. Ja, aber ich denke, ihr seid auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall Fan von euch und ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen, auch bei mir. Und wir machen jetzt demnächst mal einen SWR3-Podcast zusammen, ja, weil das ist ganz wichtig, dass auch mal meine Fangemeinde im Süden Deutschlands, die ja wahrscheinlich über die Weißwurstgrenze nicht hinauskommen, dass die mal auch wissen, dass es in Hannover Jungs gibt, die wirklich toll sind und die wirklich auf dem Gebiet, nämlich des Grillens und der Welt des Grillens, was ganz Tolles zu bieten haben. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Also in dem Sinne, vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören. Wir werden jetzt gleich schöne Runde essen gehen. Ich habe richtig Dampf bekommen, muss ich sagen.
Ja, ich freue mich auch. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, und denkt dran, Essen und Trinken bzw. Grillen sind die drei schönsten Dinge im Leben. In diesem Sinne. Servus.